Wir kommen in einen Bereich, wo viele Menschen noch nie bewusst dahin gegangen sind. Und an diese Stelle kommt bei mir das Wort Angst. Sehr viele von uns haben wirklich Angst vor Emotionen, vor allem Angst, die in jemand anders auszulösen.
Dann bekomme ich oft das Gefühl von einer gewissen Glorifizierung der eigenen Traumata.
Und ich finde, teilweise wird es benutzt als Ausrede, um nicht an sich zu arbeiten, keine Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Themen.
Willst du dich von diesen Traumata leiten lassen, auch heute noch? Und willst du, dass es so bleibt? Willst du, dass sich nichts verändert? Moin Pam.
Good morning Philip, how are you?
Ja, mir geht's gut. Wir wollen auf ein Thema eingehen, das, wie ich es erlebe, aktuell in der Welt ein relativ, oder zumindest in Deutschland, sagen wir es mal so. Aber ich finde auch, ich höre es auch in weltweiten Podcasts. Das Wort Trauma höre ich sehr, sehr regelmäßig, immer häufiger und auch immer mehr das Feld, was wir dann gleich besprechen werden, in dem Traumata stattfinden, psychologisch, also auch diese ganzen Angststörungen und ganz viele Begriffe, die soziale Phobien und ganz viele Begriffe, die immer mehr benannt werden, sich um das Thema Trauma auch herumbauen. Und für uns ist es ein Anlass, einfach zu sagen, okay, das Wort gibt es. Wie ist unsere Einschätzung dazu? Und was ist unsere Haltung, wie wir mit dem Wort Trauma umgehen? Was bedeutet das für uns? Auch im Sinne von Seminare, Coachings. Wir machen ja ganz viel in dem Bereich. Und was bedeutet es für uns auch nicht? Also wo grenzen wir vielleicht auch uns ein bisschen ab von einem allgemeinen Sprachgebrauch, der sehr oft das Wort Trauma oder sehr schnell das Wort Trauma nimmt? Also da können wir ein bisschen reingehen und ein bisschen untersuchen.
Genau. Ich würde auch gerne, und unsere Definition, das ist keine Anspruch, dass es in Allgemeingültigkeit oder für anderen so sein muss. Aber ich finde, für uns in unserer Arbeit ist es wichtig, unsere Definition möglichst zu beschreiben.
Ja, ja. Ich will tatsächlich einmal starten mit dem Begriff, das, wo ich finde immer spannend, wo kommt das Wort her? Und das Wort Trauma ist altgriechisch für Wunde. Und das will ich einmal erwähnt haben, weil ich es immer spannend finde, warum existiert dieses Wort. Und Wunde finde ich tatsächlich einen sehr interessanten Begriff, den ich durchaus auch bestätigen könnte. Man kann es so sehen als Wunde. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet es? Weil Trauma tatsächlich in der Medizin, ich kenne es von meiner Frau, in der Medizin sind Traumata einfach, die nennen es dann auch Polytraumen, wenn zum Beispiel eine physische Wunde entsteht, vor allem in dem Fall Brüche oder ähnliches oder etwas größere Wunden, dann nennt sich das auch in der Medizin Trauma. Der Unterschied ist natürlich hier, dass wir über Psychologie und Emotionalität sprechen, also die Wunde eher im Inneren, im Sinne der nicht messbaren Blutverlust oder ähnliches. Genau.
Wobei ich, was mir dazu sofort einfällt, also ich bringe das Wort Trauma sofort in Verbindung mit ein inneres Bild von kontrahierter Energie. Also Kontraktion in unser Energiehaushalt, die meistens aus jungen Jahren verursacht wurden, wo wir gegen etwas angeatmet haben, was wir nicht haben wollten, eine emotionale Erfahrung, Experience. Wir haben gegen angeatmet und dann dürfte es sich nicht entfalten und fließen. Dann haben wir kontrahiert und diese kontrahierte Energie ist so eine Kontraktion geworden und meistens so somatisiert, dass wir überhaupt kein Bewusstsein mehr darüber haben. Darüber reden wir ganz viel in unsere Seminare, weil wir diese innere Arbeit in Coaching einfach darauf zielen, diese innere Kontraktion erstens aufzuspüren im Körper, bewusst zu machen und dann auch zu befreien, die Energie zu befreien und zu transformieren. Weil die Energie in ursprünglicher Form ist noch sehr jung und bringt meistens eine Geschichte mit sich, irgendwas ist passiert oder eine bestimmte Art verletzende Erfahrung in der Kindheit. Und du hast jetzt Trauma in der Medizin, ist eine physische Verletzung des Körpers in irgendeiner Form.
Ja.
Aber ich finde, wenn unsere Definition bringt uns dahin, dass wir beide dann über die physische Körperenergieebene sprechen können. Die Medizin würde wahrscheinlich nicht über Energie sprechen. Aber es ist doch die Körperebene, wo die Verletzung ist, worüber die Medizin spricht.
Ja, also richtig. Ich würde schon sagen, also die emotionale, psychologische Anteil einer Wunde, so nenne ich mal das Wort weiterhin, eines Traumas im Körper, ist, wie du es auch gesagt hast, ein Ort, der aufgrund von bestimmten Ereignissen, die entstanden sind, einen Ankerpunkt bekommen haben, der, wenn eine ähnliche Situation nochmal passiert, die irgendwie dem gleicht, ähnelt, dass dieser Ankerpunkt wieder gedrückt wird, ne, unser Knopfdruck, emotionaler Reaktionskreislauf, und entsprechend diesen Anteil in uns im Körper entweder festigt, je nachdem, wie wir, ne, gegen anatmen, ob wir es erlauben, dass die Kontraktion weiter kontrahiert wird, dann wird die natürlich größer und gefestigter. Und ich finde diesen Begriff, den kann man hier einfach super bringen, somatische Marker, Antonio Damasio, der ist das perfekte Wort dafür, ein somatischer Ort, ich habe es jetzt Ankerpunkt genannt, in dem etwas passiert ist, und der wieder getriggert wird, wenn in der Außenwelt was passiert, kommt sofort dieser Abgleich im Körper. Kenne ich das schon? Und es löst sofort die Glaubenssätze aus, sofort der emotionale Reaktionskreislauf, sofort Verhaltensweisen.
Und die Geschichte, die wir uns damals erlebt haben, erzählt haben, wie wir als Kinder damit umgegangen sind, Gebote, Verbote und eben auch ja die Glaubenssätze. Ich möchte noch einen Tick präziser werden. Aufgrund von Erfahrungen, die wir gemacht haben und Ereignisse, haben bestimmte Erfahrungen ausgelöst. Der Ereignis selber ist es noch nicht. Was haben wir mit diesem Ereignis gemacht? Also ein Ereignis, da können Kinder unterschiedlich drauf reagieren und Erwachsene können unterschiedlich drauf reagieren. Der eine kann Angst bekommen, der andere kann wütend werden, der andere kann tief verletzt sein, auch emotional verletzt sein. Ein anderer bekommt einen Fluchtimpuls und weg bin ich und habe ich fast gar nichts davon, weil ich schneller weg bin. Also wir können sehr unterschiedlich auf Ereignisse reagieren. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben mit diesem Ereignis, das ist sozusagen, die Erfahrung löst dann dieses Gegenanatmen, Wegpacken, oder eben in einem anderen Fall, wenn wir ein bisschen Praxisübung haben, es bewusst werden zu wollen. Also bewusst, aktiv, präsent mit dieser Erfahrung im Hier und Jetzt umgehen. Dann müssen wir es nicht mehr zurückatmen. Wir müssen nicht gegen anatmen. Wir müssen nicht wieder die Kontraktion wieder in seinen ursprünglichen Zustand möglichst wieder schnell wegpacken, sondern wir wollen es haben. Ich sage immer haben wollen. Ist das Gegenteil von dieses Gegenanatmen und wieder kontrahieren in die alte Wunde, alte Trauma festigen.
Ich finde an dieser Stelle wichtig, vielleicht kannst du ein bisschen so deine Vergangenheit mit diesem Wort Trauma und auch mit dem, über was gesprochen wird, reflektieren, weil ich habe von dir, finde ich, das immer wieder mal gehört und ich finde das sehr interessant, welche Worte es für aus unserer Sicht eigentlich das Gleiche wird beschrieben. Es gibt, sind nur andere Worte dafür genutzt.
Und absolut.
Da sag einfach mal was dazu. Welche Worte kennst du?
Ja, also wenn ich so zurückblicke am Anfang des Weges, dieses Entwicklungsweges, es war natürlich sehr psychologisch geprägt. Also Kommunikationstheorie und Tiefenpsychologie waren die Quellen für mein Wissen damals. Und natürlich die Felder, wo ich unterwegs war. Und inneres Kind, innere Not, emotionale Verletzung und Abwehrmechanismen, um uns davor zu schützen, es jemals wieder zu erfahren, zu erleben. Das ist da diese Art Vokabular. Und dann war es irgendwann Schattenarbeit. Ich würde sagen, bis 2000, 2005 war das sehr viel Schattenarbeit. Darüber hat man gesprochen. Das innere Kind und sein Schatten, das freie Kind und die Befreiung. Also sehr viel mit Schattenarbeit. Und Schattenarbeit ist ja immer die, dann projizieren wir das in unsere Welt heute unbewusst, was eigentlich in uns irgendwie kontrahiert ist. Genau diese Kontraktion sind Teil dieser, also diesen Teil unseres Schattens, die stellen unsere Schatten dar. Und wirklich in diese energetische, also ich glaube, durch diese Umgang, aktive Umgang mit Bauchzentrum, und so klar werden, dass das eine physische Erfahrung ist, die wir heute im Körper aufspüren können. Diese Kontraktion. Dass wir sie aufspüren können. Mir würde immer bewusster, wie physisch das eigentlich ist und welche Möglichkeiten wir haben mit Lenkung der Aufmerksamkeit. Halte die Aufmerksamkeit auf die Stelle, die Energie verändert sich, die Frequenzen verändern sich. Und dann mit Atmen, mit Akzeptanz und Wohlwollen, dass wir sie befreien können. Und die körperliche Erfahrung von Transformation, also Veränderung der Energie, macht eigentlich jeder, der diese innere Praxis macht. Es war so erfahrbar. Also die biologische Wahrheit dahinter würde für mich immer klarer. Und dass alle das erfahren können, das sind nicht nur spezielle Leute oder Leute, die besonders viel meditiert haben, sondern alle, die eine genaue Anweisung haben, wohin Lenkung der Aufmerksamkeit, eine bestimmte Praxis, können sie auch wieder bewusster werden, befreien, die Energie aus der Kontraktion befreien. Man spürt die Transformation und man merkt selber, dass irgendwas ist frei geworden, was vorher verschlossen war. Und diese Arbeit ist, was man heutzutage Traumaarbeit benennt. Zumindest das ist meine Definition davon.
Das würde ich ganz klar betonen, das ist unsere Art, mit Trauma umzugehen.
Ja, genau, genau.
Ich glaube nicht, dass der Rest, also da will ich schon ein bisschen die Abgrenzung, weil eigentlich wollte ich woanders bleiben. Sorry. Ich wollte erstmal woanders bleiben. Ich wollte nämlich eigentlich noch ergänzen, andere Worte, die du noch nicht genannt hast, die aber wichtig sind, einfach, ne, was könnte noch, welche Worte werden noch verwendet? Also zum Beispiel für uns sehr artverwandt, fast genau das, was wir beschreiben wollen, ist auch, wer Eckhart Tolle folgt, der Schmerzkörper, Pain Bodies.
Ja. Ja.
Das ist für uns fast eins zu eins das gleiche, wie was wir als Kontraktion bezeichnen, wer diese Terminologie kennt. Und die somatischen Marker wären für mich die nüchternste biologische Erklärung.
Das ist eine sachliche Benennung der Sache, ne?
Genau, genau. Also
emotionale Wunden spricht man immer in die Psychologie, damit geht man sehr aktiv. Man sucht die emotionalen Wunden, um sie zu heilen.
Und tatsächlich die etwas, das ich mal irgendwann benannt habe, sicherlich nicht der Einzige, der vielleicht diesen Ausdruck so verwendet, aber ich hab's zumindest nicht irgendwie von jemandem, deswegen weiß ich nicht, kann ich niemanden zitieren. Der emotionale Splitter, emotional splinter, also ein Bruchstück, das im Körper entsteht, also diese Wunde. Und da war für mich die Analogie immer, wenn man.
Did you say Splinter or Splitter? That's two different things.
Also Splitter ist der deutsche Begriff oder man kann auch sagen Spreißel so. Und Splinter ist das Englische.
Ah.
Ja. Ich finde nur Splinter irgendwie schöner als Splitter.
Ja, Splitter. Also ich höre das, vielleicht habe ich es von dir schon mal gehört, aber ich habe es wahrscheinlich immer gleich als Splinter für mich so gehört.
Ja, genau, genau. Deswegen habe ich es auch auf Englisch benannt. Und wer benutzt das
Vokabular?
Und da will ich auch bestätigen, was du sagst mit diesem damit arbeiten. Ich finde, wenn man den emotional oder den Spreisel, den Splitter erstmal physisch betrachtet. Jeder weiß, dass wenn man sich irgendwo einen Spreisel holt mit einem Baumstamm oder am Holz, der irgendwie in den Finger reinkommt oder eine Dorne oder sowas, dann ist es immer so, dass wir alle wissen, im Zweifel muss man es ein bisschen aufschneiden und rausholen. Wenn man es drin lässt, verwächst sich das eventuell. Es wird immer wehtun, vor allem im Fuß. Ja. Wir laufen drauf, wir können nicht mehr, wir humpeln, wir fangen an, die Bewegung zu beeinträchtigen.
Ja.
Und das heißt, es ist wichtig, diesen Spreisel wieder aus dem Körper, vor allem dem physischen, rauszuholen. Dieser Splitter, wenn er emotional im Körper ist, hat eine ganz andere Qualität im Sinne, wie wir damit umgehen. Physisch können wir uns alle einigen, es ist sehr gesund und richtig, den Splitter rauszuholen. Wenn wir aber im Körper irgendwas bekommen, es hat im Herz gestochen, es hat Wut gemacht, es kann auch Wut sein, es muss nicht nur wehtun, also es kann auch Angst sein, alles.
Und Scham und Schuld und alles Mögliche.
Alles. Irgendwas, was mir in der Schule passiert ist, weil ich vor der Klasse, was auch immer passiert ist. Diese Sachen bleiben im Körper, es kommt ein Splitter in den Körper, diese Kontraktion, Schmerzkörper, was auch immer das Wort ist, Trauma. Und
wir sprechen hier über ein Splitter von Emotionalität im Körper. Das ist wichtig. Was passiert, löst in uns, unser zentrales Nervensystem liefert einen passenden emotionalen Reaktion. Und die wollen wir nicht haben und deswegen atmen wir gegen an.
Ja, Energie, man kann sagen, ne?
Es ist wirklich Energie, die wir gegen anatmen und unterdrücken. Das heißt, es kostet uns fortan immer ein Teelöffelchen von unserer natürlichen Energie ist jetzt weggepackt. Mhm. Weil wir wollen es nicht haben. Wir atmen gegen an. Wir bauen unsere Abwehrmechanismen drumherum, Schutzmechanismen, damit es ja nicht wieder bewusst wird. Weg ist es.
Und sogar, ich würde sogar sagen, es ist sogar im Anführungsstrichen noch schlimmer, als nur weg ist es, weil es bleibt ja als, so wie der Splitter in der Fußsohle bleibt und wir unser Laufen kompensieren, unsere Körperhaltung beim Laufen kompensieren, so bleibt der Splitter auch emotional gefangen und kompensiert unsere Denken, unsere Verhalten, unsere Reaktion auch im Umgang mit Menschen, unsere Beziehung, weil wir da nicht hinwollen, wir wollen es nicht haben, wir wollen es nicht fühlen, wir wollen es nicht transformieren und entsprechend werde ich lauter, werde ich leiser, ziehe ich mich zurück, denke also mir mein...
Ich kompensiere in Beziehung.
Ja.
Um diesen Splitter nicht zu stören.
Richtig.
Und nicht zu aktivieren.
Richtig.
Und falls es droht, aktiviert zu werden, habe ich meine Mechanismen inzwischen gut aufgebaut, um mich davor zu schützen und den anderen irgendwie wegzuschubsen oder weg da.
Ja, genau. Und da sind wir dann an der Stelle natürlich, und jetzt kannst du vielleicht nochmal ein bisschen expliziter, du hast es immer so ein bisschen erwähnt, aber wie kann man emotional jetzt mit diesem Punkt umgehen im Körper, damit dieser Splitter aus dem, ich nenne es jetzt einmal seelischen, inneren Kind,
Gefängnis.
Aus dem Gefängnis befreit ist. Und vor allem, was wird auch befreit? Das finde ich auch spannend.
Ja, also ich möchte, wenn ich anfange, darüber zu sprechen, ich spreche natürlich ein bisschen sachlich darüber jetzt, aber ganz klar ist, in einer Situation, wo wir mit Menschen arbeiten, persönlich, wir würden immer erstmal eine gut geerdete, wertschätzende, haltende Atmosphäre schaffen, wo diese Person sich erstmal sicher fühlt. Wir würden niemals aus dem Stegreif einfach einladen, so jetzt gehen wir dahin und kommen in Kontakt mit deinem Splitter. Das würden wir nicht tun. Also es geht immer einher mit alle drei Zentren und mit Empathie. Und was wir machen ist, aus unserer eigenen Verständnis und weil wir unsere eigene Arbeit machen, man muss vorher walk the talk lang genug, um ganz sicher zu sein, dass das, was wir machen, funktioniert. Es funktioniert für jeden. Ich habe jedenfalls noch nicht erlebt, dass es nicht funktioniert.
Ich will ein Mini Ergänzung dazu. Es funktioniert für jeden, der zumindest die Arbeit auch, wer offen ist für diese Arbeit.
Ja, also das machen
wir. Können es nicht jemandem überstümpeln. Schön.
Nein, auf keinen Fall. Und wir sind sehr tolerant, oder wir wissen, manche können sofort diese Arbeit machen im ersten Coaching, und andere brauchen lange Zeit, bevor der Vertrauensbasis da ist, um sich einzulassen. Aber wir hoffentlich sind wach genug, um das zu tragen. Also es ist total okay, wenn die einfach mehr Zeit mit uns brauchen und mehr Coaching auf der normale Verhaltensebene oder auf der Sprechebene, auf die Kommunikationsebene, bevor wir nach innen gehen, um innere Arbeit zu machen. Also da finde ich, hat jeder das Recht, selber zu entscheiden, wann will ich das. Aber was wir machen ist, wir haben jetzt, unsere innere Beobachter ist hellwach. Wir sind hellwach, wenn wir zuhören, was Menschen erzählen. Und wenn die irgendwas über sich erzählen, was gerade passiert ist, ein Ereignis. Und die zeigen manchmal sogar auf den Körper. Oder die sagen, oh, das fühlt sich schrecklich an. Mehr Informationen haben wir nicht. Und normalerweise würden wir die Geschichte weiter anhören. Wenn ich das höre, es fühlt sich schrecklich im Körper an, dann würde ich, wenn unsere Beziehung so ist und ich das vertraue, dass diese Person würde mitgehen, dass es gut für diese Person ist, dann würde ich sofort fragen, wo spürst du das im Körper? Dann würde ich anfangen, die Aufmerksamkeit auf die Erfahrung im Körper zu lenken und raus aus die Geschichte. Und man muss manchmal so ein bisschen Raum geben, Zeit geben, noch ein bisschen Geschichte und wieder im Körper. So, ah, wo spürst du das? Ist das Herzzentrum oder ist das eher Oberbauch oder ist das tiefer im Bauch? Also diese Person unterstützen, langsam aber sicher in Kontakt mit dieser Stelle im Körper zu kommen. Und ich möchte fair sein. Es gibt ja schon lange Focusing. Das ist eine Methode, um in Kontakt mit diese eigentlich auch mit dieser inneren Verletzung, Schmerzkörper zu kommen. Es hieß Focusing und die hätten anderes Vokabular benutzt, das wir benutzen. Und die haben auch ein bisschen eine andere Herangehensweise, andere Themen, die die eigentlich bewusster machen wollen. Aber trotzdem ist Focusing schon so eine Vorstufe von das, was wir machen. Das möchte ich schon fair. Und davor kommt Erdung. Ne, sich erden war noch davor, für mich jedenfalls in meinem Entwicklungsweg. Also sich gut erden, Fokussierung der Energie, Lenkung der Aufmerksamkeit, eine konzentrierte Fokussierung auf die Stelle im Körper, das wollen wir erreichen. Dass der Person anfängt zu bemerken, die können ihre Aufmerksamkeit lenken und dabei bleiben auf dem Körper und nicht immer sofort in die Geschichte zurückspringen. Und am Anfang passiert das ganz schnell. Da brauchst du ein bisschen Gesprächsführung und man leitet die Leute ein bisschen an mit ihrer Aufmerksamkeit, Lenkung der Aufmerksamkeit. Man unterstützt.
Weil ich glaube, der Körper,
weil es sehr ungewohnt ist.
Den Körper zu gehen ist auch deswegen wichtig, weil, also zum einen, ja, die Geschichte kann schnell wieder kommen, die Glaubenssätze können schnell wieder kommen, weil der Kopf will übernehmen, der Kopf will die Kontrolle behalten, eben diese Arbeit nicht zu tun. Aber ich glaube, es ist wichtig, in den Körper zu gehen, weil wir dort an die Quelle gehen. Es wäre wie der Versuch, über das Denken den Spreisel im Fuß, den physischen Splitter im Fuß zu entfernen.
Genau.
Das können wir nicht überdenken. Wir müssen es physisch tun.
Wir müssen eine Pinzette und eine Schere und eine Nadel und was auch immer ran an die Sache. Und mir ist eben klar geworden, wenn wir nach innen gehen und wir gehen in diese physische Erfahrung von etwas innerhalb unseres Körpers, wir kommen in einen Bereich, wo viele Menschen noch nie wirklich bewusst dahin gegangen sind. Also
ja.
Es kann ganz neu sein. Die haben vielleicht schon autogenes Training gemacht. Die haben vielleicht schon Yoga gemacht.
Meditiert.
Das sind schon gute, es sind gute Vorbereitungen, das finde ich schon. Aber es ist immer noch nicht das, was wir hier anleiten, dass du in Kontakt gehst. Und an dieser Stelle kommt bei mir das Wort Angst. Ich habe in meiner tiefenpsychologischen Ausbildung so viel über Angst, ich würde sagen, Anleitung bekommen, keine Ängste auszulösen. So würde ich es beschreiben. Also eine fürsorgliche, therapeutische Umgang, Coaching-Umgang, beratender Umgang, berücksichtigt immer sehr, die Menschen nicht zu verletzen, nicht weh zu tun, nicht zu nahe zu kommen, keinen Schritt weiter zu gehen, als dieselbe gehen wollen. Mit dem allem gehe ich natürlich, das finde ich genau richtig. Aber es ist ein Unterschied. Ich habe damals diese Ängste auch angenommen und erstmal geteilt, weil ich nichts anderes wusste. Das heißt, ich als Therapeut oder als Coach hätte auch Angst gehabt, dahin zu gehen. Und wir wissen, wenn wir in unserer Ausbildung sind, unsere Gruppen, wir müssen sie erstmal die Angst nehmen vor Emotionen. Wir müssen sie erstmal die Angst nehmen vor dieser Reaktion, die Menschen haben können. Manche Menschen treten schon zurück, wenn jemand nur ein paar Tränen in den Augen hat. Also Realität von Erwachsensein ist, sehr viele von uns haben wirklich Angst vor Emotionen, vor allem Angst, die in jemand anders auszulösen. Und in diesem Beruf, es gilt eine hohe Achtsamkeit, eine hohe Empathie. Dennoch ist es wichtig, die eigene Angst zu verlieren, weil alle Emotionen sind gut, alle Emotionen sind intelligent. Und nur weil jemand anders eventuell Angst hat, die zu spüren, bewusst zu werden, musst du erst recht mutig sein und präsent sein und eine tiefe Sicherheit haben, dass die Arbeit, die du gerade machst mit dieser Person, gut ist, konstruktiv und einfach unheimlich hilfreich ist, um den nächsten Schritt zu tun. Also diese Sicherheit für sich selber kann man nur erlangen, indem man selber die Arbeit macht, selber so gecoacht wird, immer wieder und immer wieder, bis man eine Grundsicherheit aufgebaut hat. Diese Methode funktioniert wirklich. Und ich habe es noch nie erlebt, dass es nicht funktioniert.
Ja,
aber das, worauf es ankommt, ist eine gut geerdete Person, der es macht, der genug vertrauensvolle Atmosphäre und Halt aufgebaut hat zwischen, bevor man anfängt, innere Arbeit zu machen.
Nicht nur, dass es nicht funktioniert, sondern dass es teilweise, ich will jetzt tatsächlich, nehme ich dieses heftige Wort, teilweise lebensverändert wirkt. Also nicht nur, es funktioniert bei allen, sondern es hat wirklich auch teilweise drastische Effekte in der Art, wie man sich in Zukunft sieht, vertreten kann. Ne? Also einfach ganz andere Arten mit Menschen, mit sich, mit allem umzugehen. Und gleichzeitig versprechen wir aber nicht, dass es nach einmal reinspüren für immer vorbei ist. Also der Knopf kann so alt und so stark sein, dass man die Praxis, so wie man Jahre, Jahrzehnte lang diesen Spreißel, diesen Splitter drumrum gebaut hat, so eine warme, wohlige Hülle dafür im Körper geschaffen hat, kann es auch sein, dass es eben einige Male braucht, bis man das wieder abbaut, bis der Splitter sich freilegen kann.
Absolut, es kann sehr lange dauern. Ich habe ein Beispiel dafür. Ich war früher viel in anderen Ländern unterwegs und fast immer mit dieser Sandal mit ein Stück zwischen den Zehen vorne. Viel mehr habe ich nicht in meinen Füßen gehabt. Und ich weiß nicht mal mehr wo, aber ich war jedenfalls ziemlich weit weg unterwegs. Und ich kam zurück und habe weiter mein aktives Leben gelebt. Und irgendwann, es war wirklich lange hinter, ich sag mal 6 Wochen oder so, fing ich an zu bemerken, dass mein Fuß wehtut, unter den Fersen. Und ich bin noch so, ich merke, oh, das irgendwie ist da richtig was. Und dann habe ich mal, was ich ja öfter, das kenne ich seit Kindheit an, eine Salzbad für meine Füße gemacht, richtig schön heißes Wasser und Salzbad. Und dann habe ich meinen Fuß hochgehalten und meinen Mann gebeten, siehst du was? Und er sagte, ja, da ist wie eine ganz große Blase. Und wir haben es aufgeschnitten mit Nadel und Skalpell. Und wir haben 5 Steine aus meinem Fuß unten rausgeholt. Und eine ganze Menge von dieser unangenehme Eiter und so weiter und so fort.
Wie, okay.
Aber, und für mich war faszinierend, wie kann es angehen, dass ich so lange normal eigentlich weitergelebt habe? Wie kann das angehen? Und ich habe versucht zu erinnern, habe ich mich verletzt? Wie kam die unter die Haut? Wie hat sich das darüber gebaut? Und wahrscheinlich habe ich, ich glaube, ich hatte eine Blase im Fuß für irgendwas. Also irgendwas muss ich gemacht haben, dass es unten offen genug war. Aber das ist für mich, was du eben beschrieben hast. Also der Körper hat diese Möglichkeiten, mit größter Verletzung umzugehen. Und es wird immer versuchen, sich zu heilen. Es wird immer versuchen, dich wieder funktionstüchtig zu machen. Und ich war wirklich eine relativ junge Frau damals. Und es kann uns faszinieren. Und genauso diese Faszination, genau diese Faszination können wir immer wieder erleben, wenn wir diese innere Arbeit machen. Also ich finde, mein Wort ist immer Staunen. Weil wenn wir aktiv mit dieser Kontraktion arbeiten, wir bekommen nicht nur die Energie zurück, Teelöffelchen für Teelöffelchen. Wie du sagst, nicht gleich alles gelöst. Es kommt immer darauf an, ein starker Knopf heißt, mehr Energie ist darunter weggepackt. Also ist mehr Arbeit zu tun. Es braucht länger, um die Energie zu befreien. Aber was wir wissen oder was wir erleben ist, es ist nicht nur, dass wir die Energie zurückbekommen. Wir bekommen manchmal ein Bewusstsein über Erkenntnisse, Glaubenssätzen. Warum mal was war? Plötzlich die Erinnerung, ach ja, das ist passiert. Was war der Ereignis,
ja,
wo wir sonst null Erinnerung haben?
Ja.
Aber wir bekommen auch das zurück.
Wo man sogar teilweise sein Leben lang nicht mehr dran gedacht hat.
Genau, genau.
Also wie manchmal in Coachings, so nach dem Motto, das vor drei, ich habe ein Bild in diesem Moment, ich bin gerade mit wem auch immer, meinem Vater, meiner Mutter, wem auch immer, mit dem Erzieher und also Schüler, Lehrer, ne? Ich bin in diesem Moment, die beschreiben es und dann sagen sie, da habe ich seit 30 Jahren nicht mehr dran gedacht.
Ja, ja.
Ganz interessant.
Genau, genau. Also diese Erkenntnisse kommen auch. So, und jetzt haben wir die Lenkung der Aufmerksamkeit. Wir kommen in eine Kontraktion, was als heute als Trauma beschrieben wird. Und wenn wir an diese Energie rankommen und eine bestimmte Praxis mit alle drei Zentren, Ho'oponopono, dann befreien wir ein Teelöffelchen von dieser Energie und das ist spürbar im Körper. Und hinterher, währenddessen, sofort oder hinterher, Stunden später, paar Tage später kenne ich es manchmal, kommt plötzlich eine Erinnerung hoch oder ist plötzlich ein Bild da. Also wir bekommen auch Wissen zurück, Bewusstsein zurück über Themen, die wir vergessen haben. Und was auch wichtig ist, wir verändern kontinuierlich unsere Energiehaushalt und ich würde sagen immer Richtung Gesundheit.
Mhm.
Also wenn ich gucke, ganz bewusst, wie ich mich gerade spüre, wenn ich gerade, sagen wir mal, eine E-Mail gelesen habe, die drei Knöpfe gedrückt hat. Wenn ich diese ganz körperliche Erfahrung nehme, also ich spüre, wie meine Energie nach unten zieht. Ich kann richtig spüren, wie meine Energie ist. Es ist wie so, oh, das geht durch den Abfluss und meine Energie geht weg. Es ist für mich immer ein sehr sicheres Zeichen, ich unterdrücke irgendetwas gerade. Es fühlt sich sogar ein bisschen wie Depression an. Ich werde schwer, bleischwer. Und dann weiß ich, oh, Praxis. Und wenn ich Praxis mache, und dann diesen Moment, wo die Transformation stattfindet und ich bin so frei und so leicht hinterher und ich kann ganz schnell wieder total glücklich sein über irgendwas, es hat sich nichts geändert. Ich habe diese E-Mail immer noch in meinen Inbox. Die Themen sind noch drin, die Knöpfe drücken. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehe. Ich habe noch nicht geantwortet. Aber ich leide nicht mehr von meinen Knöpfen. Ich bin wieder frei. Und dann bringe ich das Wort Leid, weil wir hier Vokabular benutzen. Letting go of suffering, das englische Wort ist suffering, Leid ist suffering. Letting go of suffering ist genau das, was wir tun mit dieser Praxis. Aktiv, mit einer bewussten Praxis, we are letting go of suffering. Und dieses Suffering kann sein, dass es sehr alt ist. Ich würde sogar sagen, ich finde, Thomas Hübel ist jemand, den ich sehr gerne höre. Ich finde ihn sehr gut, ein spiritueller Lehrer. Und er spricht über archaische Traumata.
Mhm.
Also du kannst die Traumata deiner Familie und deiner Vorfahren auch let go. Und das ist ein bisschen das Prinzip von Ho'oponopono. Das heißt, wir können im System haben etwas, was wir übernommen haben von unseren Eltern, die von deren Eltern, Großeltern, was auch immer, dass wir mit Sicherheit eine Relevanz haben für viele Familien in Deutschland, natürlich aus bekannten Gründen, auch viele jüdische Familien, viele palästinische Familien und so weiter. Viele Schwarzen, also viele Afrikaner, wo auch immer die in der Welt leben, werden da bestimmt einiges an Traumata noch im System haben, aufgrund von ihr Vorfahren. Ja, also
Erstmal will ich sagen, ich kann das nur bestätigen aus meiner eigenen Arbeit. Ich kann es bestätigen aus der Arbeit mit anderen Menschen, dass dieses Bewusstsein und diese Möglichkeit, neue Worte zu bekommen, die man vorher nie gedacht haben, auch nur, wenn man sich hinsetzt und Sätze aufschreiben würde. Was könnte ich jetzt denken, was bei diesem Schmerzkörper Kontraktion, Trauma hochkommt, wenn ich es spüre? Verspreche ich fast, dass die Worte, die tatsächlich kommen, nicht auf der Liste stehen. Also es kommt irgendwas hoch, was man einfach nicht hätte denken können. Und das finde ich immer spannend. Also für mich macht das pure Neugierde. Was kommt da jetzt hoch? Und das Spannende ist, ganz oft ist es unglaublich fürsorglich für sich selbst. Also wenn da noch viel Kritik oder irgendwelche Sachen sind, wenn man in diesem Kontakt ist, dann sind wir noch an der Schicht, wo wir noch nicht an der Quelle sind. Wenn wir wirklich reingehen und das transformieren, und zwar zum Beispiel jetzt mit Ho'oponopono, mit Atmen, mit Akzeptanz und Wohlwollen, dann kommen meistens sehr fürsorgliche, liebevolle, schützende und auch größer machende, sich selbst größer machende, sich selbst stärkende, erlaubnisgebende, also diese ganze Welt der Liebe kommen nach oben und erlauben, dass ich zum Beispiel meine Grenze vertreten darf, dass ich nein, also das ist das gleiche Nein sagen darf, dass ich auch diese Sachen denken darf. Das kann auch schon sein. Also ich darf denken, dass ich bestimmte Themen nicht mehr haben will oder haben will. Ich darf neugierig sein, was da innerlich ist. Also es ist oft sehr ermutigend, was da hochkommt. Ja, deswegen würde ich das auf jeden Fall bestätigen und immer auch unterstützen, dass Leute diese Arbeit machen. Aber jetzt würde ich gerne, Pam, ein bisschen, ich nenne es jetzt einmal mal kritischer, auf diese Welt der Psychologie schauen. Unsere Haltung dazu, auch zu diesem Wort Trauma und der Umgang damit. Weil ich finde es sehr, sehr wichtig, was ist die Intention, wenn man dieses Wort verwendet? Wenn man dieses Wort Trauma verwendet, sowohl als vielleicht Psychologe oder der jemand arbeitet in dem Bereich, aber vielleicht vor allem ich als ganz normal lebender, im Alltag lebender Mensch, der sich in dieser Welt vielleicht mit Podcasts weiterbildet, aber nicht unbedingt in die Praxis reingeht, vielleicht mal Psychotherapie macht, aber ja, dieses Wort Trauma, und ich finde, da ist die Intention, was heißt das für dich, wie verwendest du das Wort, unglaublich wichtig. Weil
Und auch sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich.
Sehr unterschiedlich.
Und es wird teilweise sogar dramatisiert.
Ja.
Und ich finde, teilweise wird es benutzt als Ausrede, um nicht an sich zu arbeiten, keine Verantwortung zu übernehmen für bestimmte Themen. Es ist teilweise blockierend, das Wort zu benutzen.
Teilweise.
Ich habe selber erlebt in einem Seminar, wo ich begann mit einer Gruppe, und in dieser Gruppe waren zwei Menschen, die wirklich extrem, ach ja gut, die Worte, die kommen, sind unreif, aber ich würde es einfach so sagen, die waren emotional noch ziemlich am Anfang im Umgang mit den eigenen Emotionen. Aber was ich an beide erkannt habe, die wollten etwas. Und dann ist es mir absolut egal. Also es ist für mich nie Thema, wie weit jemand ist. Es ist immer die Frage, ob die wollen. Und ich habe das bei beiden erkannt. Und ich habe von die, die es organisiert hatten, die saß auch immer mit drin, weil sie wollte gerne über Enneagramm lernen, kannte das nicht so. Sie hat immer wieder, oh ja, er ist so traumatisiert. Und es klang für mich immer, es war die Antwort und die Ausrede, um ihm nicht ein bisschen zu fordern. So ein bisschen ihm an die Kandare zu nehmen. Und du kennst mich. Wenn ich Menschen erlebe, die wirklich was wollen, dann nehme ich sie an die Kandare, dann, weil ich finde, das ist, was die wollen. Ja. Und ich habe keine Angst davor. Und ich habe einige Kämpfe mit diesen beiden schon durchgestanden. Die sind immer wieder gekommen. Die hätten einfach nicht mehr kommen müssen, aber die sind immer wieder gekommen. Und diese Entwicklung in einem Jahr mit diesen beiden, ich kann nur sagen, ich war so glücklich. Die waren so großartig. Die haben wirklich ihre Arbeit gemacht an die schwierigsten Stellen. Die haben sich bloßgestellt in der Gruppe. Das musste ein so hohen Preis gewesen sein. Aber ich war wirklich, also jetzt kommt das Wort stolz wie Oscar, auf die, also jetzt nicht auf mich, sondern wirklich auf die, was die da geleistet haben in diesem Jahr an Entwicklungsarbeit für sich selber. Und was ich bemerkt habe, ist dieses, es hat nur gestört, dass ich immer wieder diese Intervention hatte mit Arbeit, die sind traumatisiert. Es hätte die Funktion gehabt, wenn ich dahin gehört hätte, nicht mit die zu arbeiten. Und das darf es nicht sein. Also ja. Wir haben alle Trauma, alle. Und ja, die sind manchmal sehr viel schwieriger und brauchen viel mehr Achtsamkeit, viel mehr Vorsorge und Fürsorge, bevor man damit arbeitet. Und in kleinen Häppchen, sehr achtsam, wie viel kleinen Häppchen, weil das ist intensive Energiearbeit. Also man darf nicht zu schnell voran, man muss eine hohe Achtsamkeit mit dieser Arbeit haben. Einen sehr hohen Respekt für, was es kostet, diese Person mit Trauma zu arbeiten.
Ja, und also ich sehe zum Beispiel die aktuelle Entwicklung in der jüngeren Generation als ziemlich zweischneidiges Schwert. Manche jungen Menschen oder bestimmte Kreise, sagen wir es mal so, bestimmte Kreisen der jungen Generation, und damit meine ich so 25 und jünger jetzt mal als Beispiel, vielleicht vor allem so die 20-Jährigen und jünger, werden in der Art, wie die Gespräche funktionieren heute, auch in der Schule, auch in Social Media, wird das die Erlaubnis, die Psychologie, die eigene Psychologie anzuschauen und laut auszusprechen, wie man sich fühlt, wird auf jeden Fall normalisiert. Und dadurch, glaube ich, ist es sehr positiv, die Entwicklung, was das angeht, im Umgang für die Welt. Also ich glaube, es hat eine positive Auswirkung für die Welt, dass Menschen ihre Emotionalität laut aussprechen dürfen oder sich zumindest heutzutage das Gefühl haben, sie können es laut aussprechen, zumindest in bestimmten Kreisen, wo das sehr häufig ist. Und jetzt kommt für mich eben genau dieser Punkt, wo ist es zweischneidig? Und da bin ich wieder bei der Intention, wenn ich jemanden kennenlerne oder irgendwo im Internet lese oder ne, auf TikTok mal, also ich bin zwar nicht auf TikTok, aber mir wird sowas weitergeleitet, wo jemand seine Traumata laut in der Welt ausspricht auf TikTok und Instagram, dann bekomme ich oft das Gefühl von einer gewissen Glorifizierung der eigenen Traumata, was ich ganz, also zumindest ist das mein Gefühl. Und es, wenn ich jemand höre, der sich vorstellt, so ungefähr mit, ich habe eine soziale Phobie, ich bin autistisch, ich habe ADHS und ich habe noch irgendwie zwei andere Sachen, dann frage ich mich, was bedeutet das jetzt? Also, ist das gut für dich? Also, erstens, kann das wirklich sein? Zweitens, was bedeutet das? Es klingt sehr diagnostisch. Es klingt wirklich absolut. Es klingt so, als wolltest du es so behalten, wie es ist. Als wäre das, so bin ich und damit müsst ihr umgehen und für mich ist es in Ordnung, so. ihr müsst über mich wissen, ich habe soziale Phobie, ich habe diese Knöpfe, damit müsst ihr jetzt umgehen. Und da bekomme ich so ein Gefühl von, das ist nicht die Arbeit, die ich gerne machen will. Und wenn ich mit so einem Menschen arbeiten würde, würde ich auch da eben ein bisschen herausfordern. Ich würde eben wie du gesagt hast, ich würde mich nicht davon erschrecken oder wegleiten lassen. Oh ja, okay, du hast soziale Phobie. Okay, dann sprechen wir da lieber nicht drüber, weil sonst passiert ja was. Ja, das ist so, das war mir wichtig einmal zu erwähnen, weil ich finde, dieses vor sich hertragen kann eben auch eine gewisse Distanz und Schutz zum einen zum Rest der Welt, self-fulfilling prophecy, aber auch Distanz zum Schutz zu sich selbst,
Und es kann eine gute Ausrede sein, nicht die Verantwortung, bestimmte Verhaltensweisen, bestimmte Veränderungsprozesse zu nehmen. Ich meine, da sind wir alle Meister drin. Also, wenn wir eine gute Ausrede finden, ist es manchmal lieber, als jetzt den Schmerz zu begegnen oder die Wut zu begegnen oder die Angst zu begegnen.
Und man muss es ja auch nicht wirklich immer machen.
Ne? Ja. Also, das finde ich, ist halt ein bisschen menschlich. Aber, wir haben gelernt sehr früh, oder ich habe es begriffen sehr früh, wir sind alle für unser eigenes Denken, unser eigenes Fühlen, unser eigenes Verhalten verantwortlich. Wir sind verantwortlich für unsere Lebensgeschichte, wie sich das entfaltet. Wir machen überall immer wieder an Punkten Entscheidungen, die uns stark beeinflussen und den Weg stark beeinflussen. Und ja, manchmal läuft es gut und manchmal erkennen wir später, ups, hätte ich lieber links statt rechts abgebogen. Jetzt muss ich es korrigieren. Jetzt muss ich den Schlamassel ausbaden, die Konsequenzen tragen und jetzt einen neuen Weg gehen. Also das kennen wir, glaube ich, alle im Leben. Aber diese Verantwortung zu nehmen für Gefühle, ohne in Ausreden zu gehen, man kann vielleicht in Erklärungen gehen, aber es darf nicht eine Schutz davor, dass ich die volle Verantwortung nehme und vor allem die volle Fähigkeit für Veränderbarkeit. Natürlich nur so viel, wie heute gerade geht. Also Veränderbarkeit ist sehr unterschiedlich bei den Menschen. Aber ich kann immer, und wenn es noch so klein ist, irgendetwas kann ich verändern. Irgendetwas. Dann kommt Wille. Will ich nicht. Ich mache schon ganz, ganz konkrete Entscheidungen. Ich will nicht. Ich bin jemand, der unheimlich gerne ein Glas Rotwein trinkt. Und ich trinke nicht jeden Tag. Das tue ich wirklich nicht. Also je nach Situation, in Urlaub wahrscheinlich jeden Tag, in der Woche später wahrscheinlich gar nicht. Also ich trinke nicht jeden Tag. Es kommt auf die Situation an. Aber ich könnte jetzt eine bewusste Entscheidung treffen. Na Gott, ich brauche es eigentlich nicht mehr. Ich könnte vielleicht einfach sagen, ich trinke keinen Alkohol mehr. Und ich mache eine sehr bewusste Entscheidung. Nein, diese Entscheidung treffe ich nicht. Und dann nehme ich alle Konsequenzen. Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig Alkohol ist für den Körper und so weiter. Man liest darüber immer mal. Aber ich gehe eher damit um, dass ich versuche, die Artikel nicht mehr zu lesen, damit ich nicht in diese Ecke komme, wo ich wieder die Entscheidung neu treffen muss. Ich bin mir aber sehr bewusst, dass ich es so mache. Und mir ist auch bewusst, ich könnte die andere Entscheidung treffen. Also beides ist möglich.
Ich würde dich gerne da jetzt mal provozieren.
Mach mal.
Jemand kommt zu dir und sagt, die hören diesen Podcast, dann rufen sie dich an, weil die richtig wütend sind, weil die denken, das ist ja leicht für die zu sagen. Also sorry. Und dann ruft sie an und sagt, Pam, das ist ja schön und gut, dass das für dich funktioniert hat. Aber du hast ja nicht mein Leben gelebt, du hast nicht meine Traumata erlebt, du hast nicht erlebt, wie meine Mutter mit mir umgegangen ist, du hast nicht erlebt, was mir widerfahren ist, wie schlimm wie hart, wie katastrophal mein Leben ist. Und also für mich wird das nicht funktionieren. Wie antwortest du auf so eine, auf so ein Thema?
Ich würde auf jeden Fall sagen, ja, das stimmt. Du hast ein ganz anderes Leben und ich habe nicht dein Leben, nicht deine Erfahrung. Und ich kann nicht für dich sprechen. Ich kann nur für mich sprechen. Nur du kannst für dich sprechen, was möglich ist und was nicht. Und jetzt würde es darauf ankommen, welche Beziehung haben wir. Ist das jetzt jemand, der bezahlt für eine Stunde?
Nee, einfach, das wäre einfach ein Mensch, der das loswerden will, dass das anmaßend ist, dass du jetzt sagst, ihre Traumata wären vielleicht weniger wert oder ne, also jeder hat Trauma, das wäre ja schon anmaßend und also einfach so jemand, also der... Also
wenn Vergleichen stattfindet, dann würde ich bestimmt zumindest ein bisschen einbauen, wie, gut, das ist jetzt deine, also ich würde auf jeden Fall ja sagen, da hast du recht, so erlebst du das, weil es ist ja deine Realität, das zeigst du mir ganz deutlich. Wenn sie über meine Realität behauptet zu wissen, das ist weniger schlimm oder irgendwas, dann würde ich wahrscheinlich einen Satz einbauen wie, ja, es ist schwierig zu wissen, wie wir jeweils wir subjektiv diese Themen erleben. Es ist schwierig zu wissen, wie schwierig eine Entscheidung ist für jeden Menschen. Sicherlich auch sehr unterschiedlich. Ich würde das einbauen. Es würde aber mir genügen. Ich muss jetzt diese Person nicht umstimmen. Und ich kann auch solche Ärger total annehmen. Also wenn es jemand ist, der zum Beispiel ein Alkoholiker hat leben müssen für 20 Jahren oder so, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die eventuell meine Aussagen nicht gut finden. Und das finde ich, haben die recht. Das dürfen die auch. Also dieses Bewerten mit richtig und falsch und ob man recht hat, ist auch so ein Entwicklungsthema. Ne? Da arbeite ich auch immer noch dran. Es ist eine Falle, nur weil ich diese Aussage eben sage, ich weiß genau, dass das nicht für jeden Mann richtig ist. Ich habe inzwischen in meiner Umgebung, wenn wir über manche junge Leute, die gehen ganz anders mit Gesundheit um, als ich in meiner Generation. Ganz anders. Und nicht nur meine Generation, sondern bestimmte Menschen in meiner Generation. Ich bin ganz deutlich in Schottland, kannst du froh sein, wenn du ein bisschen Wärme irgendwo bekommst und Essen und Trinken, da diskutiert man nicht drüber und redet nicht drüber. Du kannst froh sein, dass du was hast. Also so pragmatisch, kein Firlefanz, nicht kompliziert. Das waren halt meine ersten Jahre in Schottland. Und also, dass man sich so viel Gedanken über sich macht und Gesundheit und was man isst und so weiter und so fort, das wäre uns strengstens verboten worden, wenn wir es versucht hätten irgendwie. Was ich dabei spüren möchte, ist, da noch freies Kind dabei ist. Und da ist noch ein vernünftiger Eltern-Ich. Also nicht so ein super strenger Muss. Was bist du für ein Mensch, wenn du es nicht einhältst und so. Wenn ich spüre, dass eine vernünftige, konstruktive, strukturierende Eltern-Ich dabei ist, mit einer entsprechenden Menge an Fürsorge, Spaß, Liebe, Bewusstsein, das sind immer noch meine Kernthemen. Danach strebe ich im Leben. Also Spaß, Liebe, Bewusstsein und allem, was das mitbringt im Leben. Und das gönne ich jeden anderen auch. Und die haben sie in unterschiedliche Muster. Das ist mir völlig klar. Also, und ich finde es gerade interessant, wenn es ein Muster ist, die ich gar nicht kenne. Ach, ehrlich? Und dann kann man ja fragen und hören, ach, wie bist du da hingekommen und was machst du und so weiter und so fort. Antwortet das deine Frage? Es war eine sehr lange Antwort.
Ja, ein bisschen, glaube ich, bist du abgeschweift, aber
wahrscheinlich.
was ich sehr spannend finde für mich ist die Frage, also wenn mich jemand so anrufen würde, natürlich würde ich erstmal ein bisschen mit der Person reden, aber letztendlich im Kern kommt es für mich auf die Frage, willst du, dass es so bleibt?
Ja.
Du hattest ein vielleicht wirklich heftiges Leben, wirklich schlimme Dinge passiert, das will ich niemandem absprechen. Ich will auch nicht bewerten, also in den Olympischen Spielen der Traumata würde ich keine Sieger und keine Verlierer benennen. Ich glaube, das will ich einfach nicht. Aber die Frage, die ich hätte, ist, willst du dich von diesen Traumata, die du hattest, leiten lassen, auch heute noch, als erwachsener Mann, als erwachsene Frau? Und willst du, dass es so bleibt? Willst du, dass sich nichts verändert? Weil wenn du das willst, dann darfst du alles mir sagen, was du willst. Mir ging es noch nie schlecht, das muss ich auch wirklich sagen. Ich hatte keine heftigen Trauma in meiner Kindheit, also zumindest keine, von denen ich weiß. Vielleicht kommen sie irgendwann mal hoch und ich weiß nichts davon, aber aktuell weiß ich von keinen. Dafür bin ich sehr dankbar und auch sicherlich ein bisschen ja privilegiert, weiß ich nicht. Aber ich weiß trotzdem, natürlich habe ich Themen und trotzdem habe ich schwierige Themen in meinem Leben und diese auch bearbeitet. Und nur weil es mir gut geht, sage ich jetzt mal, im Sinne von emotional und weil ich damit gelernt habe, umzugehen, finde ich, kann man nicht darauf schließen, dass ich keine Schwierigkeiten im Leben hatte. Und gleichzeitig, wenn andere Menschen ein schwieriges Leben haben, wollen sie, dass es so bleibt oder nicht? Weil wenn es bleiben darf, wenn es bleiben soll, wenn es keine Veränderung geben soll, würde ich sagen, okay, dann darfst du die Traumata für immer vor dir herschieben, wie ein Kinderwagen, dass jeder sie sieht. Und wenn du willst, dass sich was verändert, dann lass uns die Arbeit machen.
Also ich verstehe das, was du sagst. Das ist dieses take it, change it, leave it, ne? Es kommt wirklich selten vor. Sehr selten. Und wenn es mal vorkommt, gehe ich davon aus, dass ich jemanden vor mir habe, der besonders verletzt ist. Die sind besonders geschützt, ihr ganzes System.
Auf jeden.
Gegen Veränderung. Und
wahrscheinlich,
dann hab ich,
wahrscheinlich sogar aus sehr gutem Grund.
Ja, und jetzt, ich meine, ich habe ein Bild, also ich habe eine Person in Erinnerung, wo es tatsächlich so war, dass sie alle meine Interversionen als Frechheit abgelehnt hat. Und dann kam die Sätze. Sie war so identifiziert mit einer Opferrolle und fand es eine bodenlose Frechheit, wenn ich diese Opferrolle nicht bedient habe. Und das ist ja genau das, was ich nicht so gerne mache mit meiner Arbeit. Hat sich empört über mich und hat mich zum Boomer gemacht. Und zu meiner Erleichterung hat sie keine Termine mehr gemacht. Aber es ist eine Frau, die ich tatsächlich sehe, immer mal. Die ist ja irgendwo in dieser Umgebung, die ich immer mal sehe und tatsächlich sozial ab und zu mal gibt es eine Situation, wo wir in derselben Party, Geburtstagsparty, irgendwas. Und ich beobachte sie. Ich bin sehr freundlich zu ihr, sie ist freundlich zu mir, ist alles gut. Aber diese Resistenz, was sie hat, kostet sie eigentlich fast alle Beziehungen in ihr Leben. Einschließlich ihrer Tochter. Also, es ist sehr schade, diese Opferrolle, wo sie so fest mit unterwegs ist. Der Preis ist hoch. Und mein Anspruch, mein professioneller Anspruch ist natürlich auch dort anzukommen. Und ich bin sehr froh, dass ich es ich habe es probiert. Obwohl ich habe schon von Anfang an gedacht, das wäre eher schwierig. Aber ich bin froh, dass ich relativ konsequent geblieben bin, dass ich relativ klar geblieben bin und dass ich keine Beziehungsstörung daraus mitgenommen habe. Und sie offensichtlich auch nicht. Und ich denke, mehr kann ich nicht tun. Ich habe mein Bestes getan und ich finde es gut zu akzeptieren, diese Nuss konnte ich nicht knacken. Die blüht weiterhin in volle Blüte. Ja, und ich freue mich, wenn sie noch eben mal eingeladen wird, wenn ich sehe, okay, irgendein Sozialleben hat sie noch, das finde ich wichtig für sie und gut ist. Und das ist ein ganz Extremfall, also das war ein ganz Extremfall. Ich kenne aber, man muss auch die andere Seite mal hier bringen, ich kenne Menschen, die so problematische Kindheit hatten, dass ich mich frage, wie haben sie das überhaupt überlebt? Und wie sind sie so tolle, erwachsene Menschen geworden?
Das stimmt.
Also, ach, das gibt es auch, Philipp.
Das gibt's auch. Da hast du
das
recht.
Das gibt's auch. Und da hast du recht. Ich finde, dass also diese Mischung gibt's und die wird es wohl auch immer geben. Und wir wissen, wenn wir in einer Gruppe von Menschen zusammen sind, man wird immer diese Unterschiedlichkeit erleben. Ich spreche leicht über, und ich glaube, wir sprechen leicht über emotionale Reife. Als wenn es ein State ist. Aber die Wahrheit ist, auch dort ist die Unterschiedlichkeit. Die emotionale Reife kann im Großen und Ganzen sehr stabil erscheinen, sehr gut. Aber wenn du es schaffst, irgendeinen Knopf zu drücken, ich würde sagen, von fast jedem Mensch, den du kennst, wenn du den richtigen Knopf findest, um zu drücken, wo wirklich was drunter ist an Verletzung, dann wirst du auch diese Mensch mit Wut oder Angst oder Tränen erleben.
Ja, ja.
Und das ist gut so. Das macht es menschlich. Das ist gut so. Also Trauma, kontrahierte Energie, mit gutem Grund damals dürfte es nicht fließen. Wir haben gegen angeatmet. in Situationen, es hat uns gerettet mit Sicherheit, genau diese gegen Anatmen, Kontraktion, genauso mit unserem biologischen System umzugehen, unbewusst, mehr oder weniger. Und unser biologisches System will uns beschützen, auch ohne unser Zutun. Aber jetzt kommt diese Wahl. Manchmal bekommen wir die Wahl mit unser Zutun. Jetzt ganz neu mit dieser Kontraktion umzugehen. Und letzten Endes die Chance zu haben, zumindest die Chance zu haben, ein Teelöffelchen Energie zu befreien. Es kann wieder in unser Energiehaushalt fließen, was gesund ist. Und es befreit den Fluss von Energie, was noch gesünder ist. Und wenn wir die Praxis machen mit ganz viel Liebe, atmen durch jede Zelle, diese Akzeptanz und Wohlwollen. Ganz viel Liebe, atmen durch jede Zelle. Also gesünder, glaube ich, geht's nicht. Und dann kann ich auch mal ein Glas Rotwein trinken. Ausgleich.
Ja, darauf kommt's am Ende des Tages einfach immer wieder zurück, ne? Ein Glas Rotwein am Abend. Ja. Okay, Pam, ich glaube, wir haben eine gute Übersicht bekommen. Ich hoffe, wir haben differenziert über dieses Thema gesprochen. Das ist ja immer unser Anspruch, dass wir nicht bewerten, keine das Bewertung auch, reinbringen. Also, ja. Gerne kommentieren. Tatsächlich, ich erwähne es jetzt, Spotify, man kann es kommentieren. Das Video auf Spotify ist auch sichtbar. Also ihr müsst nicht mehr auf YouTube gehen, falls ihr das auf YouTube schaut und Spotify habt oder Spotify nutzen wollt. Da gibt's jetzt die Videos auch. Und ihr könnt uns da auch folgen. Also ich bewerbe jetzt mal ein bisschen Spotify in Zukunft, weil da, glaube ich, auch viele Leute sind. Ja, genau.
Soll ich auch drauf gehen, Phil? Weil ich gehe immer auf Apple Podcasts.
Nee. Du kannst. Ja. Das hat nichts mit dir zu tun. Du darfst. Okay. Du hast den ja auch gesprochen. Also du musst den dir ja nicht zwingend nochmal anhören. Von daher. Ja. Okay. Dann, Pam, ich freue mich auf unseren nächsten Termin, Podcast-Aufnahme. Ja. Ciao. Ja,
du auch. Mach's gut, Philipp, ne?
Tschüss.
Ciao, ciao. Hat Spaß gemacht. Es hat Spaß gemacht.
Ja, fand ich auch, ja.
Über das Thema zu sprechen und so drüber nachzudenken, Revue passieren. Sehr schön. Ciao, Philipp. Ciao, ciao. Ciao.